Interessant sein mit Jen Eikers und Sophie Lauscher. Zu Gast Sara Berger. Thema Fotografie.
Hallo.
Hallo.
Hallo Sara.
Hi.
Wir haben uns wieder einmal an einem Sonntag zusammengefunden.
Ja, das ist echt der schlechteste Tag.
Echt? Wieso?
Ja.
Also bei mir geht's ehrlich gesagt, aber ich habe heute auch noch nicht so viel gemacht. Ich war heute sehr faul.
Ja.
Und ich habe gestern auch nicht so viel gemacht. Aber wir haben uns ja eigentlich zu einem freudigen Ereignis zusammengefunden.
Ja.
Ist ja keine Trauerveranstaltung hier,
ja,
sondern es geht ja um Fotografie. Was ich merke gerade auch irgendwie so interessant ist, eigentlich nochmal dieses Medium zu beschreiben mit
was ist das eigentlich?
Einem Format von Podcast und nur anhören, weil normalerweise glaube ich, wenn Menschen so über Fotografie sprechen, dann ja, dann zeigt man ja irgendwie auch Bilder und dann veranschaulicht man das Ganze, aber vielleicht ist das meine Einstiegsfrage, ohne dass ich...
Aber Moment mal, Sara muss sich doch erstmal vorstellen, oder nicht?
Ja, das natürlich auch.
Ja.
Hi, ich bin Sara.
Wolltest du das sagen, Sophie?
Natürlich.
Ach so. Das ist doch eine Lüge. So, Sara, stell dich doch mal vor.
Ja, hi, ich bin Sara. Ich bin in verschiedenen künstlerischen Bereichen tätig, darunter zum einen Literatur und zum anderen auch Fotografie. Und das mache ich schon seit einigen Jahren.
Genau, und Sara hat auch schon ein paar Fotos von uns für unseren Podcast gemacht.
Okay, so.
Jetzt das.
Weil du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, dass du mit verschiedenen Medien auch arbeitest und Fotografie irgendwie nicht das Einzige ist, wo du vielleicht auch so Schnittstellen siehst, eben zum Beispiel mit auch geschriebenem Wort. Ich glaube, ich musste gerade so eben dran denken, wegen, wir hören jetzt gerade nur eine Folge zu Fotografie. Und für viele Personen ist es ja auch so, dass sie vielleicht diese Bilder gar nicht sehen, aber dass es dazu Alternativtexte gibt, dass es Bildbeschreibungen gibt und dass das ja manchmal auch alles so ein bisschen ja ineinander übergehen kann irgendwie, dass da zwar was festgehalten wird mit einem Medium, aber auch in anderen Formen, auf andere Art und Weisen beschrieben wird. Gibt es in deiner Arbeit da öfter auch so fließende Übergänge?
Ich glaube, für mich sind die Übergänge tatsächlich eher so die thematischen Überschneidungen, dass ich zu sehr ähnlichen Themen in verschiedenen künstlerischen, in verschiedenen künstlerischen Disziplinen unterwegs bin. So konkret mit der Vermischung aus Fotografie und Text tue ich mich ein bisschen schwer. Das findet bei mir dann eher so in Form von Collagen statt, dass ich oft mit so Screenshots arbeite, was ja auch Fotos sind, aber dann so Fotos aus, meistens sind es dann auch eben Screenshots von Texten oder Textbildkombinationen. Und da findet schon so mehr Vermischung statt, wenn ich jetzt so aus der konkreten Fotografie tue ich mich sogar mit so Bildtexten und Bildbeschreibungen auch ganz schwer, weil für mich ist Fotografie und auch Schreiben, es sind einfach so unterschiedliche künstlerische Sprachen. Genau, und wenn ich mich in der einen Sprache aufhalte, dann finde ich es gar nicht so einleuchtend, dann auch durch die andere Sprache dann nochmal drauf zu schauen oder so. Das ist dann so für mich, ich habe dann schon sowas gemacht, ich habe schon was ausgedrückt und das ist dann erstmal okay für mich so.
Mhm.
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, tue ich mich so ein bisschen schwer und das ist tatsächlich auch eine Frage, die mir oft gestellt wird oder auch mit dieser Frage, warum ich das nicht mehr vermische. Ja, meine Antwort drauf ist, das hat sich einfach noch nicht so entwickelt bei mir oder bin dann da. Ich finde es auch ganz entspannend, zum Beispiel vom Schreiben dann, was dann irgendwie sehr statisch am Schreibtisch irgendwie stattfindet bei mir oft, dann zum Beispiel in ein Shooting zu gehen, was viel körperlichere Arbeit ist und wo ich irgendwie mehr intuitiver arbeiten kann, nicht so viel nachdenke oder diese Arbeitsschritte intuitiver kommen, wo ich dann auch, weil ich meistens mit Menschen arbeite, Gespräche führe und innerhalb von so einem, innerhalb von einem Shooting mit viel Austausch und genau, da vergehen die Stunden so ganz schnell und ich bin danach dann so richtig körperlich müde und fühle mich irgendwie gut und genau, das ist irgendwie so ein ganz anderer Arbeitsbereich und ich finde es schön, von dem einen in den anderen mich so zum Beispiel zu bewegen, das ist dann auch irgendwie so entspannt. Andersrum dann genauso, wenn ich so viel körperlich gearbeitet habe, finde ich es dann auch wieder gut, am Schreibtisch zu sitzen.
Daraus entnehme ich, dass für dich Fotografie auch eher ein Gemeinschaftsprojekt ist, zumindest mehr als vielleicht das Schreiben, oder ist für dich Schreiben dann auch manchmal so, dass du mit anderen Menschen zusammenschreibst und
meistens nur in Form von Coworking, was dann schon okay ist, aber ich empfinde zum Beispiel das Schreiben tatsächlich als eine sehr einsame Tätigkeit. So im Sinne von, ich meine, natürlich schreibt man Texte und dann tauscht man sich auch dazu aus. Also ich persönlich suche dann auch schon den Austausch. Aber so das wirklich konkrete Arbeiten, das findet meistens alleine statt. Und da bin ich dann, manchmal fühle ich mich da auch einsam. Und in der Fotografie, da ich primär also ich fotografiere eigentlich nur Menschen, bin ich automatisch in so einem Austausch. Und das finde ich auch sehr cool, ja. Mhm.
Jen hat den Überblick über die Fragen, die wir eigentlich stellen wollten.
Ja, aber mir fällt kein guter Übergang ein. Ich überlege schon die ganze Zeit. Also eine Frage, die wir uns überlegt haben, war, wie kann man mit Fotografie das Thema Gender angehen? Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es sich ja dann von anderen Kunstformen unterscheidet, wie man das Thema angehen kann.
Ich glaube, das Spannende an der Fotografie ist, dass ihr immer so ein bisschen unterstellt wird, dass sie sehr authentisch ist oder dass es irgendwie so eine Form von Authentizität in der Fotografie gibt. Das würde ich jetzt erstmal, also das würde ich jetzt bezweifeln, weil dabei oft vergessen wird, wie viele verschiedene Schritte es gibt, bis überhaupt ein Foto entstanden ist und innerhalb dieses Prozesses, der aus vielen verschiedenen Teilen besteht, kann an jeder Stelle irgendwie so eingegriffen werden. Das nehmen wir heute vielleicht nicht mehr so deutlich wahr, wenn wir jetzt unser Handy nehmen und ein Foto machen. Aber allein die Übersetzung der Farben auf meinen digitalen Bildschirm sind ja schon da passieren ja schon ganz viele Eingriffe. Und dadurch suggeriert die Fotografie erstmal irgendwie so eine Form von Authentizität, die, glaube ich, jetzt auch gar nicht, also ich finde, dass sie das suggeriert, durchaus auch spannend und damit kann man auch spielen. Und wenn ich da jetzt versuche, einen Link irgendwie zu der Darstellung von Gender zu bekommen, dann würde ich sagen, dass uns natürlich die Fotografie die Möglichkeit gibt, ganz viele verschiedene Personen und damit auch irgendwie ihre Geschlechter und ihre Identitäten irgendwie erstmal so darzustellen, abzubilden und zu zeigen. Die Digitalisierung und die sozialen Medien haben da ja schon auch viel, leisten da ja auch viel. Dadurch entstehen dann wiederum neue Probleme, weil, wie gesagt, auch vieles, weil sozusagen diese verschiedenen Eingriffe nicht so wahrgenommen werden. Also zum Beispiel auch jetzt im Hinblick auf Social Media. Ich kann ja mittlerweile innerhalb von wenigen Sekunden ein Bild produzieren und bearbeiten. Also ich kann es bearbeiten lassen durch Apps auf meinem Handy. Und dann sind die Bilder eben auch so ganz, die Gesichter ja auch total glatt, genauso wie auch so in der Werbefotografie. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend, dass das ist ja gar kein Phänomen der digitalen Fotografie, sondern in der analogen Fotografie wurde ja auch schon ganz viel retuschiert. Und diese ganzen Techniken der Retusche, die wir in der digitalen Fotografie nutzen, die kommen eins zu eins aus der analogen Fotografie. Also da wurde auch so mit dem Pinsel dann in die Gesichter reingemalt und die Falten weggemacht und dieses ganze glattpolierte, genau. Ich glaube, da gibt es halt eben ganz, also es ist ja ein riesengroßes Feld, wo es auch viele Probleme gibt und wir eben, während wir gleichzeitig so diese Liberalisierung erleben, parallel dazu oder gleichzeitig eben auch wiederum ganz viele neue Einschränkungen erleben oder viele neue so vorgefertigte Bilder auch wieder bekommen und ja.
Künstliche Intelligenz, die zum Beispiel meint, dass sie Geschlecht in Bildern erkennen kann, anhand von welche Rundungen Körper haben und wo Nippel sind und so weiter. Und dann entsprechend sich entscheidet, bestimmten Content irgendwie zu blockieren oder so. Das spielt ja sicherlich dann irgendwie auch wieder mit rein in das Ganze, ja, wie Geschlecht irgendwie anhand von Bildern wahrgenommen wird. Ich finde das eigentlich bei historischen Porträts auch immer spannend, wie Menschen zugeordnet werden. Ich glaube auch mit, also je, so ein Spiel davon ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Fotoqualität. Also manchmal den Eindruck, je weniger Menschen erkennen können auf einem Bild, desto schwerer fällt es ja irgendwie auch dann bestimmte Zuordnungen zu machen und irgendwie wirklich sagen zu können, vermeintlich ja dann auch nur sagen zu können, ah, das ist jetzt eine für mich weiblich gelesene Person oder ah, das wahrscheinlich hat die Person gerade das und das an. Also das, je weiter weg und je verpixelter und je dunkler irgendwie ein Bild ist, desto mehr bleibt da irgendwie auch im Ungefähren. Genau. Wir?
Ja, wie die beiden Damen gestern in der Ausstellung.
Ja, wir waren gestern in der Golden-Ausstellung in der Akademie der Künste. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es ist eine sehr gute Ausstellung. Vor allem ist sie auch sehr gut ausgeleuchtet. Das hat mich fast am meisten... Ja, ich bin tatsächlich immer sehr... ich schaue immer auch, wie Fotografie ausgestellt wird und ärgere mich oft über schlecht ausgeleuchtete oder ja nicht gute Lichtverhältnisse innerhalb von Ausstellungsräumen. Und da muss ich wirklich sagen, sehr gut. Und genau, wir haben dann auch ein paar... PassantInnen belauscht, die sich anhand der Bilder von Nan Golden gefragt haben, ob das denn jetzt Männer oder Frauen sind und woran man das noch erkennen kann.
Grüße gehen raus.
Ja. Sie waren dann aber tatsächlich lange noch da und die anfängliche Erbostheit hat dann so ein bisschen abgeflacht, glaube ich jedenfalls. Und die haben dann auch sich den Text nochmal schön durchgelesen und so ein Booklet mitgenommen und so.
Okay. Spricht doch für also, die Qualität der Arbeiten.
Also was Fotografie alles erreichen kann, ja.
Ja, ich dachte mir nochmal eben zurück auch so zu Gender und Fotografie, dass ich sage jetzt mal so in dem Mainstream-Diskurs ja auch im Film und eigentlich überall, also auch in der Literatur, immer wieder von einem Male und einem Female Gaze irgendwie die Rede, also vor allem natürlich von einem Male Gaze, der alles bestimmt die Rede ist. Und ja, inwiefern du auch das Gefühl hast, dass das so irgendwie eine Rolle spielt, auch für das, was du vielleicht machst oder wie du Dinge vielleicht auch irgendwie anders machst, machen willst. Da anschließend eben auch die Frage, was sich vielleicht eben auch verändert mit einer queeren, mit einer Trans-Perspektive auf alles letztendlich. Ja.
Ja, also in der Fotografie ist das auf jeden Fall also schon auch sehr dominant, auch aus der Fotografiegeschichte heraus. Ich glaube, ich selber bin ja auch zu der Nude-Fotografie gekommen, weil ich vor einigen Jahren, also ich habe so mit Porträt angefangen und das hat mir schon viel Spaß gemacht, so mit den Menschen zu arbeiten. Aber dass ich dann wirklich so in Richtung Aktfotografie gegangen bin, lag daran, dass ich so ein Fotoband in der Hand hatte und das hieß irgendwie so ostdeutsche Aktfotografie oder so. Und dann habe ich so die Namen von den FotografInnen waren halt alles so deutsche, was ich jetzt sagen würde, männliche Namen so. Und die Bilder, aber es waren halt alles nackte Frauen so. Und das hat mich dann schon in dem Moment irgendwie, dachte ich, so krass. Also in Ostdeutschland bekanntermaßen gab es ja schon viel so FKK-Kultur und da waren ja auch die ganzen so Männer oder also alle irgendwie nackt, aber so diese ganzen Fotos, das waren alles fast nur so femininisierte Körper. Und das hat mich schon irgendwie, das war so ein Wake-up-Moment, wo ich dachte, ja, jetzt irgendwie ist das krass, das ist nur so. Und ich meine, es geht nicht nur um die weiblichen Körper, sondern es geht ja auch darum, dass das dann oft so eine bestimmte Ästhetik von Körper ist. Also da spielt ja dann zum Beispiel auch sowas rein wie Thin Privilege und so. Also dass wir eben auch so eine bestimmte Ästhetik durch die Werbefotografie oder durch fast alle Zugänge zur Fotografie so bekommen. Momentan, was ich zum Beispiel auch sehr krass finde, ist, das ist so eine sehr, es hat sich so eine einheitliche Ästhetik so bei der Hochzeitsfotografie auch so durchgesetzt in den letzten Jahren. Und genau, das ist so das, was wir so die ganze Zeit sehen. Und dadurch sind es eben auch so die Bilder, nach denen wir uns so orientieren. Also das ist das, was wir dann so als ästhetisch empfinden. Ich glaube nicht, dass das so eine, das ist, also gut, das war jetzt so ein philosophischer Diskurs und so Ästhetik, aber ich glaube, je mehr unterschiedliche Bilder wir sehen und je mehr wir uns mit so verschiedenen Ästhetiken beschäftigen, umso stärker spüren wir dann, also umso weiter wird es dann auch. Also und in der Fotografie ist natürlich schon das Problem, dass es irgendwie so eine Dominanz gibt, zum einen natürlich auch von so einem männlichen Blick, aber natürlich auch von so einem cis-hetero Darstellung und Perspektive. Und die Fragen sind alle so weit, dass ich so gar nicht immer so genau weiß, wo ich ansetzen soll. Wenn ich das aus meiner ganz eigenen Praxis, ich versuche jetzt mal aus meiner eigenen Praxis zu sprechen. Ich persönlich finde es wichtig, also natürlich habe ich irgendwie so eine Ästhetik, die sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. Zum einen natürlich auch aus der Technik, die ich nutze. Und aus der Art, wie ich eine Kamera in die Hand nehme und wie ich mich in ein Bild reinbewege. Und was ich versuche, ist immer so im Austausch mit den Personen, also ich lege so ein paar Parameter fest, also die Technik und dann zum Beispiel auch, ich fotografiere zum Beispiel die Personen am liebsten so bei ihnen zu Hause. Und ein drittes Parameter ist, dass ich gerne mit Menschen arbeite, also das ist für uns, für mich und die Person das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten. Das sind so drei Parameter für so eine Serie zum Beispiel, die so mehr oder weniger feststehen. Also ich fotografiere auch Menschen, mit denen ich schon befreundet bin und mit denen ich schon mal gearbeitet habe. Aber so im Großen und Ganzen versuche ich das so ein bisschen so in der Richtung so zu arbeiten. Und dann ist so meine Herangehensweise, dass es mir halt ganz wichtig ist, dass es so ein gegenseitiger Austausch ist. Also ich will nicht einfach nur mein Interesse durchdrücken. Mein Interesse ist vor allem die Situation eigentlich. Also mein Interesse ist vor allem, mich in diese Situation zu begeben und einfach zu gucken, was passiert. Und natürlich habe ich, wie gesagt, eine bestimmte Art, wie ich die Kamera in die Hand nehme und wie ich Personen fotografiere. Das bedeutet in gewisser Weise, also das ist das, was ich quasi reinbringe als fotografierende Person. Aber ich gebe meinen ProtagonistInnen ganz viel Raum, auch irgendwie sich da selber einzubringen durch die Gespräche, die wir führen im Vorhinein, währenddessen und auch danach. Und so entsteht quasi in so einer Bewegung über ein paar Stunden, ein, zwei Stunden, wie lange dann so ein Shooting geht, so entstehen dann halt die Bilder so innerhalb dieser Bewegung. Und ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine queere Herangehensweise ist oder so. Das ist halt meine Herangehensweise, weil ich es wichtig finde, zum Beispiel, also was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, ich bin jetzt nicht, also ich möchte, ich bin mir bewusst, dass ich mit der Person, mit die Kamera in der Hand habe, halt in dieser Machtposition bin, die ganz viele Entscheidungen treffen kann. Und ich möchte versuchen, so transparent wie möglich zu sein und so viel Raum auch wie möglich zu geben, damit es ein Austauschprozess ist und eben auch irgendwo eine Art von gemeinsamer Arbeit. Und genau, also das ist eben, und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu so einer klassischen Herangehensweise mit Fotografie. Also ich glaube, dass viele FotografInnen eher sich ja vielleicht nicht so viel Rücksicht darauf nehmen, wie sich jetzt gerade die Personen vor der Kamera fühlen, beziehungsweise gerade auch jetzt so in so Industrie, also in so Fashion-Fotografie oder in so Fotografie, wo irgendwie, also Werbefotografie oder so, klar, dann sind es auch meistens Models, die bezahlt werden, aber da hat jetzt einfach die Person hinter der Kamera hat halt eine Idee und die drückt sie halt durch und ja, ich glaube, das ist halt so, dass es wichtig ist, sich halt mehr auch irgendwie so mit diesen verschiedenen Rollen auseinanderzusetzen. Also oder dieses, genau, also die verschiedenen Positionen, die es halt innerhalb so einem Shooting halt gibt.
Ja, ich glaube, da wo ja die Diskussion quasi größer ist, ist ja gerade der Punkt wahrscheinlich, ob es überhaupt, also ich denke mal, dass viele vor allem privilegierte Männer, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, das dann auch gar nicht sehen wollen, dass es da sowas wie Verantwortung oder Moral vielleicht in Fotografie gibt, sondern dass, wie du das am Anfang gesagt hast, dass es dann, dass sie das vielleicht dann auch eher so vertreten, naja, das ist alles authentisch und so, wie ich das halt jetzt hier mache, versuche ich einfach möglichst viel Authentizität hervorzuholen und sich da gar nicht irgendwie in so einer Rolle sehen, dass sie eigentlich so viel bestimmen. Also das ist vielleicht ja auch so ein grundsätzliches Thema dann.
Also es ist so ein bisschen parallel auch zu allen Leuten, Cis-Leuten, die jetzt so Filme über Trans-Personen und Trans-Narrative machen, oder? Voll. Es geht immer nur um Authentizität. Und die Frage ist, wie soll die denn überhaupt entstehen, wenn dieses Bild durch eine Cis-Linse produziert wird.
Wobei auch das ja nicht, also ich meine, es gibt, das fand ich jetzt ja auch nochmal bei deiner Antwort so wichtig vielleicht, dass es so diese Power-Dynamic, dieses Machtgefälle oder dass es eben einfach eine Person irgendwie gibt, die da gerade eben eine Kamera in der Hand hat, dass das halt einfach so ist. Und ich glaube, dass es da auch immer noch natürlich zwischen zwei Personen, wenn das jetzt zwei Personen, die an einem Projekt beteiligt sind, dann immer auch noch natürlich andere Privilegien und Diskriminierung von einer Person, Marginalisierung von einer Person mehr als von der anderen irgendwie geben wird, weil wir einfach alles sehr individuelle Personen sind und wenn nicht gerade als Zwillinge und selbst wenn wir als Zwillinge aufgewachsen sind, dass es irgendwie für die eine Person ein paar mehr Ereignisse gibt im Leben, die das, diese vielleicht prägen und das dann, außer jetzt bei einem Selbstporträt, quasi es immer irgendwie ein Ungleichgewicht auch geben wird und davon bestimmt ist. Und dann ist vielleicht so ein bisschen die Frage darüber hinaus, ob es dann eben in bestimmten Bereichen irgendwie wichtiger wird, ja, so eine, ich sag mal, gleichere, ohne dass es dieses Wort jetzt unbedingt so gibt, aber eine gleichere Ebene zu erreichen. Also, dass wenn eben eine nackte Transperson vor der Kamera steht, es besser ist, wenn es irgendwie auch eine nackte Transperson hinter der Kamera ist, in Anführungszeichen, die wird jetzt ja nicht unbedingt nackt sein, aber wenn das irgendwie eine Person ist, die, ja, dem Ganzen auf einer bestimmten Augenhöhe begegnen kann.
Ja, ich glaube halt, das ist, es gibt ja auch, also ich glaube, ich würde das auch nochmal aus so zwei Perspektiven betrachten. Das eine ist auf jeden Fall, dass es einfach grundsätzlich zu wenig queere und trans Personen hinter der Kamera einfach gibt. Mhm. Also es gibt, die Repräsentanz ist einfach zu gering und Gleiches gilt eigentlich auch für vor der Kamera, aber vor der Kamera gibt es ja schon auch so diese Fetischisierung und dadurch, das findet schon ein bisschen mehr statt, aber nicht zwangsläufig auf eine gute Art und Weise. Also das ist so die eine Sache und ich meine, natürlich kann eine Person hinter der Kamera, egal mit was für einer Identität, sich auch schlecht verhalten. So, ja. Ich glaube, erstmal braucht es irgendwie einfach viel mehr Raum und viel mehr Möglichkeiten und auch, ich glaube, dass sich auch zwei Transpersonen in diesen unterschiedlichen Positionen nicht verstehen können. Ne? Mhm. Weil ich meine, was du auch gerade gesagt hast, man kommt mit einer Unterschied, mit zwei verschiedenen Geschichten, die sich auch total missverstehen können. Und dann können auch Power-Dynamiken entstehen. Und dann sind es schon häufiger die Personen vor der Kamera, die da schon eher den Nachteil haben. gleichzeitig bringt es ja auch den Personen vor der Kamera, also die kommen, die sind ja, die werden ja nicht einfach nur ausgenutzt oder so, sondern häufig haben die ja auch ein eigenes Interesse. Also ich persönlich zum Beispiel fotografiere meistens, also fast ausschließlich Menschen, die sich an mich wenden. Also ich spreche Menschen ganz selten an und sage, hey, willst du dich von mir fotografieren lassen? Ja, sondern meistens kommen die Menschen auf mich zu und haben schon ein eigenes Interesse, kennen dann vielleicht auch schon die Bilder oder fragen dann schon auch nach, was für Art von Fotografie mache ich, und dann gefällt ihnen die Ästhetik und dann haben sie auch ein eigenes Interesse, ein eigenes Bedürfnis, was sie da erleben wollen. Also manchmal ist das halt ihr erstes Mal und sie wollen einfach mal fühlen, wie das ist, nackt vor der Kamera zu sein und so. Oder sie wollen sich auch oft, deshalb, das passiert schon öfter, auch irgendwie mit der Veränderung ihres Körpers auseinandersetzen. Und da kann Fotografie schon auch sehr hilfreich sein. Und vor allem auch jetzt nicht nur die Fotografie, die man von sich selber macht, sondern dann ist es eben auch spannend, mit einer Person hinter der Kamera zu arbeiten und einfach zu gucken, wie sieht mich eine andere Person, deren fotografische Ästhetik mir erstmal grundsätzlich gefällt. Und also das heißt, auch die Person vor der Kamera ist jetzt nicht einfach nur Objekt, sondern ja auch Subjekt der Situation. Und das ist für mich das Wichtigste eigentlich, dass es halt immer so einen Austausch gibt und dass ich, ich sage den Personen zum Beispiel auch immer, dass es mir schon wichtig ist, dass sie verstehen, dass ich dann mit diesen Bildern auch arbeiten will. Also dass für mich, dass es nicht nur um das Shooting geht, sondern auch darum, wie kann ich dann die verschiedenen Arbeiten in meine Serien irgendwie einbringen, wie geht es dann damit weiter. Also ich möchte jetzt nicht auf ein Shooting gehen und sagen, mir ist es wichtig, dass die Personen, die ich fotografiere, verstehen, dass das für mich auch Arbeit ist. Aber gleichzeitig habe ich halt auch gar kein Interesse daran, mit Bildern zu arbeiten, die jetzt von denen ich weiß, dass es jetzt eine Person unglücklich macht, dass dieses Bild existiert, und deswegen gibt es schon auch immer so ein grundsätzliches Vetorecht. Oder ich gehe dann halt auch, nach dem Shooting, dann bearbeite ich die Bilder, dann schicke ich die Bilder, dann reden wir auch nochmal drüber. Also es ist eine ganze Zeit irgendwie so ein Austauschprozess, der immer so weitergeht. Und genau. Genau. Ach, das ist immer so, mein Kopf geht immer so in alle Richtungen.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch eben so viele Dinge dazu zu sagen. Und ich fange dann auch immer direkt an, über noch weitere Dinge nachzudenken. Wir hatten vorher irgendwie auch schon die Frage aufgeschrieben, was Besonderheiten bei Fotoshootings sind mit trans- und nicht-binären Menschen. Und ich dachte jetzt auch gerade noch irgendwie, während du gesprochen hattest, so über diese, so über dieses grundsätzliche Vetorecht und das, dass es ja so unterschiedlich sein kann, dass Menschen dann bei einem Fotoshooting mitmachen und eben tatsächlich nur als Objekte irgendwie gesehen werden oder als diejenigen, ich denke auch vor allem bei vielen marginalisierten Personen, denen wird grundsätzlich bei aller Zusammenarbeit abgesprochen, für sich selbst irgendwie, ich sag jetzt mal, erwachsen entscheiden zu können. Also da wird dann schnell gesagt, ja, du bist da vielleicht einfach zu unsicher und du musst dich einfach überwinden und hast du nicht vielleicht zu viele Unsicherheiten, um das überhaupt beurteilen zu können, dass du jetzt eigentlich in diesem Bild wirklich gut aussiehst und so. Und dann wird den Personen übergriffig eben doch irgendwas aufgedrückt, wovon sie eigentlich wissen, dass sie sich damit nicht wohlfühlen. Aber vielleicht eben nochmal konkret zu trans- und nicht-binären Personen, weil du gerade auch noch von einem Prozess, Veränderungsprozess gesprochen hast, in dem Personen sich manchmal befinden. Ich glaube, da gibt es ja sicherlich auch ganz Unterschiede, nicht nur eine Transition, sondern so viele Person kauft ein Haus und ist erstmal richtig fertig, weil das Haus. ich habe zwar noch
teuer.
Keine, 10 Jahre braucht, bis es irgendwie zu Ende gebaut ist oder Person wird schwanger oder.
Schwangerschaft ist zum Beispiel auch sowas. Also ich habe ganz oft auch Personen, die halt quasi gerne nochmal so ein Foto haben wollen, bevor irgendwas passiert oder die wissen schon, okay, jetzt bin ich schon schwanger zum Beispiel, aber jetzt will ich irgendwie nochmal so meinen Körper festhalten, so wie er jetzt gerade ist und dann vielleicht auch so im Laufe der Veränderung durch Schwangerschaft aber oder dann auch danach oder auch habe auch schon mehrfach Personen fotografiert, die auf Grundlage von wegen irgendeiner Krebsdiagnose, wo klar war, dass sich irgendwie Sachen verändern am Körper, den Prozess vorher oder nachher oder währenddessen eben auch noch so festhalten wollten. Oder genau, oder es geht ja nicht immer nur um diese, bei diesen Shootings geht es den Personen ja auch nicht immer nur um die Bilder, sondern eigentlich oft auch einfach ums Shooting. Mhm. Also weil sie dadurch dann einen Raum betreten, der manchmal, ich meine, ich bin jetzt keine therapeutisch ausgebildete Person, aber es hat manchmal schon sowas wie, weil wir dann so Gespräche führen über das, was jetzt gerade ansteht und dann gibt es so eine Auseinandersetzung und das ist dann irgendwie, das hat dann schon oft, also ich bekomme dann schon das so, habe schon häufig dann so ein Feedback auch bekommen, dass das irgendwie ein heilsamer Moment war oder ein Moment war, der irgendwie, oder hilfreich zumindest auf jeden Fall. Und ich musste gerade noch anders denken. Ich glaube, ich finde es halt wichtig, gerade aus der Perspektive der FotografInnen, sich halt auf die Personen einzulassen und auf das, was gerade auch das Thema der Person ist. Mhm. Oder zu gucken, kann ich mich drauf einlassen? Und wenn ich jetzt merke, weil ich finde es auch okay, als Fotografin an Grenzen zu kommen, aber es ist einfach wichtig, dass ich diese Grenzen halt spüre und dass ich das vor allem nicht zum Problem der Person mache, mit der ich gerade arbeite. Also ich finde es ganz wichtig, wenn ich merke, oh, da komme ich gerade nicht rein, das kann ich gerade nicht verstehen, versuche ich das denn meinen Protagonistinnen jetzt nicht. Also es gibt Punkte, mit denen kann ich mich auseinandersetzen, aber ich kann auch sagen, oh, das funktioniert gerade für mich nicht. Aber ich versuche trotzdem auch immer erstmal so zu gucken, das ist jetzt mein Problem quasi und ich habe jetzt mit einer Person gearbeitet und die hat mir dann erzählt, dass sie, also eine Transperson und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit einer anderen Fotografin gearbeitet hat und die Fotografin hat halt während des Shootings, je mehr die Person sich ausgezogen hat, während des Shootings dann irgendwann gesagt, hat sie dann angefangen, das Pronomen zu wechseln. Also die Fotografin hat halt quasi, genau, also hat sie die Person vorher mit dem richtigen Pronomen angesprochen und dann plötzlich halt mit dem falschen. Und also hat sich irgendwas in der Wahrnehmung der Person verändert, also im Kopf der Fotografin. Und ich war total schockiert, dass ich das gehört habe und dachte, boah, das ist krass unangenehm, das ist krass übergriffig. Das kann ja dann auch schnell für die betroffene Person gefährlich werden auch einfach. Also ich würde mich da total unwohl fühlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hinter der Kamera gewesen wäre und das wäre in meinem Kopf passiert, hätte ich halt gedacht, oh krass, okay, bei mir verändert sich gerade was im Kopf, aber ich laste das jetzt nicht der anderen Person an, sondern ich ziehe mich halt aus der Situation raus, ich sage, ja, okay, ich komme Shooting, weiß ich nicht, lass uns mal hier aufhören an dem Punkt oder lass uns mal eine Pause machen und dann gehe ich halt mal raus, trinke einen Schluck Wasser, denk drüber nach, was bei mir gerade passiert und versuche das jetzt nicht. Also macht es nicht zum Problem der anderen Person, weil ich will ja, dass die sich bei mir wohlfühlt. Mhm. Und nur weil ich mich jetzt auf einmal unwohl fühle, warum auch immer, das finde ich dann halt, also finde ich echt absolutes No-Go eigentlich.
Ich glaube, was vielleicht auch häufig vorkommen kann, weil dass bei einem Fotoshooting vielleicht auch so ein bisschen schon aus einem Diskurs heraus, der irgendwo stattfindet, gedacht wird, die Person will jetzt bestimmt so und so dargestellt werden. Also das ist jetzt eine transmännliche Person, die will bestimmt in den Fotos besonders männlich wirken oder also auch so durch Bilder von Transition Timelines oder so. Das ist eigentlich das Ziel, worauf wir jetzt hinarbeiten, dass es bei der Person so aussieht wie so ein Nachher-Bild. Und das muss ja eben überhaupt nicht so sein. Also je mehr Bilder auch von Transpersonen Menschen wahrscheinlich sehen, desto klarer und deutlicher wird, dass es bei vielen Personen eben gerade auch um Momente gehen kann, in denen Personen sich vielleicht wieder ja irgendwie auch mit einem anderen Geschlecht irgendwie wohlfühlen, eben auch ein bisschen experimentieren, dass irgendwie alles vielleicht viel fluider ist oder auch eine andere Form von, also statt der weit verbreiteten Darstellung von besonders, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal salopp, irgendwie harter Männlichkeit, vielleicht ja auch irgendwie eher was Softes oder so darstellen wollen. Und ich glaube, das kommt natürlich sehr selten dann vor bei Personen, die sich vorher noch nie damit auseinandergesetzt haben.
Ja, ich glaube, das sind wir auch wieder bei diesem Male Gaze oder Female Gaze, weil das ja auch, finde ich, gleich problematisch ist, ehrlich gesagt. Also weil es ja immer auch darum geht, wie du gerade gesagt hast, das ist halt so, es gibt so das stereotype Bild von Weiblichkeit oder Femininität oder Männlichkeit, also gerade zum Beispiel auch, was in so Körperpositionen angeht. Also ich meine, in der Nude-Fotografie hast du ja fast gar nichts mehr außer die Position des Körpers, also womit du was erzählen kannst. Und oder ist man halt sehr runtergebrochen und also da gibt es einfach so klassische Positionierungen, wie irgendwie so Frauenkörper, auch das kennen wir auch aus Instagram, ne, wie dann so auch oder auch Männerkörper, und ja, wenn man versucht, das so zu durchbrechen, oder beziehungsweise ich persönlich versuche halt einfach wirklich das immer in der Kommunikation mit der Person zu machen. Also ich hatte das zum Beispiel auch schon ganz oft, dass eine Transperson aber auch ganz bewusst so klassische Positionen eingenommen hat, weil sie das auch einfach in dem Moment für sich so gebraucht hat oder ausprobieren wollte oder für sie das auch erstmal, sie sich selbst auch erstmal so sehen wollte auf den Fotos. Ja. Und das hat ja auch dann erstmal sowas mit. Und ich meine, man kann ja auch, ich mache ja auch gerne dann, ich habe auch schon einige Personen über mehrere Jahre dann immer wieder fotografiert und das, dann hat sich das auch immer wieder geändert, wie die Person wie die Person abgebildet werden wollte oder im Austausch. Also wie gesagt, ich mache jetzt ja nicht einfach nur Auftragsarbeiten, sondern ich bringe auch immer was Eigenes mit rein und dann, genau, haben wir uns halt dazu ausgetauscht und ja, also ich gehe auch gerne auf die Bedürfnisse der Person auch einfach ein, so, ne, weil ich finde es auch spannend und ich lerne dabei ja auch immer wieder was Neues oder werde auch immer wieder herausgefordert und das ist mir ehrlich gesagt bei dem Job auch wirklich ganz wichtig, nicht einfach an irgendeinem Punkt stehen zu bleiben, sondern immer wieder auch mich selbst auch weiterzuentwickeln.
Jen hat ja auch eine Fotoreihe zu Gay Masculinity.
Ich bin schon fast eingeschlafen.
Langweilen wir dich?
Nee, aber okay. Ich wurde so ein bisschen außen vor gelassen, aber ja. Ist okay. mir ist so aus meiner eigenen Praxis dann eingefallen, es gibt ja auch so stereotype Herangehensweise auf Queerness oder zumindest schwule Männlichkeit oder lesbische Weiblichkeit, weil als ich mal einem Freund davon erzählt habe, dass ich diese Gay Masculinities-Reihe gemacht habe oder mache, hat er dann sofort gesagt, oh, da ziehen sich bestimmt viele aus.
Voll interessant, so, ne?
Ja, also es fragen dann auch tatsächlich viele Leute, ob sie sich ausziehen müssen. Und ich denke immer, du musst dich überhaupt nicht, also natürlich musst du dich nicht ausziehen. Du bist doch, du kannst doch darüber selber bestimmen, was du machst. Ich werde doch mit dir nicht sagen, zieh dich aus. Das ist so die Linse, durch die ich das darstellen will. Das finde ich immer ganz witzig. Und natürlich sind dann viele Fotos dann auch irgendwie so entstanden oder manche so entstanden, dass sich eine Person zumindest teilweise irgendwie auszieht. Weil ich glaube, es gibt schon diese Assoziation. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es bei Instagram, wenn man auf Gay, Hashtag Gay geht, dass es da irgendwie 100.000 Fotos von Sixpacks kommen. I don't know. Ich weiß nicht, woher das genau kommt, aber das scheint schon eine unmittelbare Assoziation zu sein. Also geht Queerness auch ohne Nude?
Ja, da bin ich wirklich die falsche Person. I'm sorry. Nein, stimmt. Ich mache ja auch gerne Porträtaufnahmen. Ja. Also auf jeden Fall geht Queerness auch ohne Nude. Aber ich sehe schon, dass es auch irgendwie so Fotografie historisch da schon eine starke Connection gibt. Die finde ich aber schon auch irgendwie Sinn macht, weil natürlich reden wir ja aus, ne, also die Reps, also die, oder also die Unterdrückung von queerer Identität und Sexualität, die sich halt, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass die wirklich versucht, sich erstmal auszudrücken über so, das sind unsere Körper, das ist unsere Sexualität. Das macht für mich schon erstmal Sinn. Aber gleichzeitig denke ich auch, ja klar, natürlich gibt es auch Queerness in der Fotografie, die ohne, also ganz viele, die ohne Nacktheit auskommt. Zum Beispiel in Form von, wie sagt man, also Drag, aber ich meine jetzt nicht nur Drag, sondern auch Cross-Dressing oder überhaupt, also verschiedene Formen von, wie zeige ich meine Identität durch Kleidung? Und da gibt es ja wahnsinnig viel.
Ja, ich finde dann gleichzeitig aber auch spannend wieder, wie sehr das auch geprägt ist wieder von einem Begehren von Männern, also dieser Blick, also was ja wieder damit zusammenhängt, dass halt so viele fotografierende Personen männlich sind. Also gerade so in vermeintlich queeren Buchläden, die vielleicht auch irgendwelche Kalender und Fotobücher führen von nackten queeren Menschen, sind das halt meistens Männer.
Ja.
Und sehr selten irgendwie Lesben, die nackt zu sehen sind oder so. Also manchmal vielleicht noch Transfrauen, aber dann eben auch aus so einem Blick von einem schwulen Begehren irgendwo. Was wahrscheinlich dann wieder so damit zusammenhängt, wer eben hauptsächlich hinter der Kamera steht und auch so die Möglichkeit hat, die eigenen Werke zu vervielfältigen.
Ja, das wollte ich auch sagen. Es ist ja auch arschteuer, sowas zu produzieren. Also.
Ja, und den Zugang, ich glaube, es gibt ganz viele FotografInnen, aber sie haben einfach nicht die Möglichkeit. Und was ich zum Beispiel auch schwierig finde, ist, wenn du jetzt nicht den Zugang hast zu klassischen Veröffentlichungsmedien oder wenn du jetzt halt nicht in einer Galerie vertreten bist, also wenn du auf Social Media zurückgreifen musst als Veröffentlichungsplattform, dann bist du ja mit so feminisierten Körpern, kommst du ja auch nicht so weit. Also da wird ja auch viel eingeschränkt. Ich meine, da wird auch viel, also da wird generell queere Kunst wird ja ständig gelöscht und zensiert und also auch schon, wenn sich zwei Männer küssen, das wird ja häufig auch schon auf Instagram gelöscht. Also da gibt es ja auch wieder so, ne, du hast einfach, ja, das ist einfach so viel Widerstand. Also da sind wir natürlich auch wieder bei der Frage, weil ich glaube, das ist immer so, es gibt natürlich ganz viele nicht-binäre Trans-FotografInnen, die werden aber einfach nicht veröffentlicht oder haben einfach nicht die Möglichkeit, ihre Werke so bekannt zu machen.
Ja.
Ja. Das war das Wort zum Sonntag, oder wie?
Also es gibt dann noch so zwei praxisorientierte Fragen. eine davon wäre vielleicht, hast du Empfehlungen für FotografInnen, die zu Gender arbeiten? Oder vielleicht auch zu Trans-Zeug arbeiten, falls es Leute interessiert, die uns zuhören und die sich dann teure Bildbänder kaufen möchten oder jemanden bei Instagram folgen möchten.
Ja, ich habe tatsächlich, ich tue mich immer so schwer mit Name-Dropping, deswegen habe ich nämlich ein paar Sachen mit Namen aufgeschrieben. Und das sind aber alles nur Instagram-Artists. Oder ich kenne die nur über Instagram, also ich bin einfach meine Instagram-Timeline durchgescrollt. Ich habe ein paar Namen. Ich hoffe, dass ich alle Namen jetzt richtig ausspreche. Ich kann die euch auch nochmal schicken und dann könnt ihr die in die Shownotes schreiben.
Shownotes, also, das klingt so offiziell. Das ist ja ein Spotify Original Podcast.
Sind wir das nicht?
Ich dachte eigentlich schon, werdet ihr nicht von Spotify bezahlt.
Na, schön wär's. Einen feuchten Händedruck, den bekomme ich manchmal.
Also ich finde zum Beispiel Lawrence Philomaine, spannend, das ist eine nicht-binäre Fotografin und die Person macht sehr viel zu Körperlichkeit und nutzt vor allem auch den eigenen Körper ganz oft, was ich spannend finde und arrangiert in sehr verschiedene Art und Weisen und hat dabei gleichzeitig so eine so eine ganz poppige, ist immer so ganz kräftige, bunte Farben. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und eine andere Fotografin, Zwick Longton, die fotografiert viel, geht so ein bisschen in die Richtung auch von Nan Golding, viel so in der Drag-Culture und schon auch eher so dokumentarischer Ansatz, aber auch viel so queer Couples, finde ich auch cool, also macht so Porträtaufnahmen. Und ach, hier ist das ewig, ich mache noch eine dritte Person, ist Jess Flasson. Das ist zum Beispiel auch eine Person, die viel über so Genderfluidität arbeitet und das auch mit so Collagen arbeiten macht. Also mischt dann irgendwie so eigen, also auch viel Selbstporträt und mischt das dann so mit so verschiedenen, ja, so Collage-Techniken. Das finde ich auch spannend. Und ich habe noch mehr, aber das geht
die
ewig so weiter.
Die können wir zumindest vielleicht in die Shownotes packen.
In die Shownotes, ja.
Genau, ja.
Das darf dann die Praktikantin machen.
Ja.
Genau, aber ich kenne vor allem, das sind dann schon auch Leute, die ich primär halt dann doch auch wieder über Instagram kenne. Also ich glaube, es gibt da schon echt wahnsinnig viel.
Ja, dieses Kind da draußen.
Wo kommen diese Kinderstimmen her? Ich höre das nämlich nur durch meine Kopfhörer.
Richtig klar.
Auch wir sind Veränderungsprozessen unterworfen. In dieser kurzen Zeit, die da Kinder bekommen. Ja. Ja. Zwei praxisorientierte Fragen hast du gesagt.
Aber ja, dann war halt auch noch diese Anfrage, da wurde schon so ein Teilveto eingelegt. Aber die Antwort, die du gegeben hast, war ja auch gut, sozusagen, um die öffentlich zu machen.
Okay.
Die Frage kommt von Sophie übrigens. Ja, ich habe damit nichts zu tun. Die Frage war, wie können sich trans- und nicht-binäre und anderweitig marginalisierte Personen ans Fotografieren rantasten? Also gibt es sowas wie Workshops, Supportgruppen, Selbsthilfegruppen oder gute Ressourcen dafür?
Ja, meine Antwort war, ich weiß es nicht.
Ich finde, es eine gute Antwort.
Also ich glaube, ganz grundsätzlich würde ich halt sagen, wenn ich Interesse an Fotografie habe, wie ich persönlich auch angefangen habe, ich habe mir einfach Bilder angeschaut und dann habe ich mir überlegt, oh, wie hat die Person das gemacht? Und dann habe ich versucht, das halt nachzumachen. Und über diese Versuche habe ich dann gemerkt, oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dann recherchiere ich das jetzt mal oder so. Also dann, das, ich meine, das ist natürlich ja so eine etwas, also so autodidaktische Herangehensweise. Ich habe auch schon öfter nach so Fotokursen recherchiert, ob es das gibt, so oder queer-friendly Fotoworkshops und so. Ich habe bisher tatsächlich, bisher nichts finden. Ich will das aber nicht ausschließen, dass es das nicht gibt. Also ich glaube, wenn vielleicht, wenn jetzt eine Person, die gerade zuhört, da was weiß, finde ich das auch cool. Würde mich das auch interessieren. Also ich persönlich würde solche Kurse auch gerne anbieten, aber konnte da einfach bisher noch nicht so wirklich was finden.
Ja, schreibt uns gerne. Schreibt es in die Kommentare oder sendet uns eine DM. Beziehungsweise ich kann es auch nochmal als Frage setzen in dem Podcast, dann kann man das sogar, glaube ich, dann Spotify selbst beantworten. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Tut mir leid, Jen, dass wir dich außen vor gelassen haben.
Das war ein bisschen schlimm. Aber
okay. Ich werde einfach das nächste Mal versuchen zu schweigen, so gut es geht.
Ja, bitte. Nein, es ist ja öfters so, dass du dann in deine journalistische Rolle verfällst und da habe ich nicht mehr so viel zu melden.
Ich glaube, Jen fühlt sich vernachlässigt. Ich glaube, ihr müsst mal so ein bisschen Beziehungsarbeit.
Ja, vielleicht müssen wir so ein Bonding Wochenende machen. Wir wollten ja auch
Bonding oder Bondage?
Beides.
Okay.
Das geht ja ineinander über bei uns.
Ich kann auch gerne mit der Kamera nochmal dazu kommen. Also.
Genau, wir haben jetzt, vielleicht können wir das schon spoilern.
Ja, okay.
Vielleicht auch nicht.
Ich weiß nicht, was du spoilern willst, von daher kann ich nicht sagen, ob ich...
Ja, wir haben mal so kurz drüber gewitzelt, ob wir vielleicht Transsein on Tour machen wollen.
Ah ja.
Und zusammen nach Duisburg oder so fahren.
Duisburg, okay.
So ein Städtetrip, ne?
Ja, also falls ihr Veranstaltungen für uns habt, bei denen wir zufällig irgendwie einen Podcast on the go machen könnten, also das Equipment lässt sich ja eigentlich ganz praktisch mitnehmen.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so schwer. Ich glaube, die Frage ist dann immer nur, wo wir schlafen, genau, und ja. Ja, wo wir
also das Ganze gemütlich schlafen. Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ich kann nicht mehr
Rückenprobleme.
Ich kann nicht mehr auf dem Boden schlafen.
Ja, das
Just saying.
Nee, so. Aber aber tatsächlich wäre es, also ich fände es irgendwie schon ganz spannend, auch nochmal im deutschsprachigen Raum so ein bisschen an verschiedenen Orten, weil wir sind natürlich sehr Berlin-lastig jetzt auch mit unseren GästInnen, weil nicht jede Person irgendwie so lange anreisen kann. Ja. Aber also, vielleicht müssen wir dann mehr reisen.
Genau, also falls es so lokale Gruppen gibt, fände ich es auch cool, die zu interviewen. Vielleicht auf dem Land oder im Ruppert oder weiß der Geier.
Ja, also falls ihr da eine Idee habt. Ja.
In Bayern.
Wenn ihr das seid, schreibt uns mal.
Na gut.
Danke, Sarah.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Transsein. Eure Hosts Sophie und Jen. Zu Gast Sarah Berger. Mehr zu Sarah unter @milch_honig. Alle aktuellen Infos zu diesem Podcast findet ihr wiederum auf unserem Instagram-Account @trans_sein. Bis bald!